Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben wirklich herrliche Worte gehört. Und wir sind nicht hier, um die Stühle zu wärmen, auf denen wir sitzen. Wir sind hier, um durchglüht zu werden von dem Reden Gottes, wie es uns in Lukas 24 gesagt wird. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Nicht als jemand anders, als er mit uns redete. Und ich glaube, dass er noch nicht aufgehört hat zu reden. Im Gegenteil, er redet noch heute zu dir und zu mir. Durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Und unser Herz beginnt zu brennen. Ich muss gestehen, vom ersten bis zum letzten Bruder, der hier in Kürze sprach oder in Kürze sprachen, in meinem Herzen geht immer etwas vor sich. Es ist so wunderbar zu hören, dass die Liebe Gottes nicht nur in Worten, sondern in der Tat existiert, dass sie ausgegossen wurde in unsere Herzen, dass der Herr zur Abendzeit Licht gegeben hat, dass er erleuchtet hat, dass er zu uns redet. Und wer ihn hört, wird nicht mehr auf das Gerede der Menschen achten. Wer einmal begriffen hat, wie wertvoll, wie segensreich, wie liebevoll das Reden des Herrn ist, wie viel Gnade und alles, was wir benötigen, in dem Reden des Herrn ist, wird auf alles Gerede der Menschen verzichten. Das so zerstörend und niederreißend und belastend ist. Aber das, was der Herr tut, das ist wohlgetan. Ich musste, als Bruder Kupfergott sprach, an die Kreuzigung unseres Herrn denken. Es war ein gewaltiger Volksauflauf. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, selbst die Jünger, keiner wusste mehr, was überhaupt noch vor sich geht und was das alles zu bedeuten habe. Es war ein Volksauflauf und es ging hin bis zu dem Hügel Golgatha. Aber es gab einen, der dort mitgekreuzigt wurde. Er hatte begriffen, was da geschieht. Er hat sich nicht an dem, was andere sagten, gestört. Die einen schrien, gib uns Barabbas, und das Geschrei war unter dem Volke. Die Meinungen gingen hin und her. Aber da war einer, dem hat niemand eine Predigt halten brauchen. Gott hatte sein Herz berührt. Und er sagte, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Er schaute nicht auf das Getümmel, nicht auf das Geschrei der Menschen. Er schaute auf den Herrn, rief ihn an und bekam die Antwort. Der Herr sagt, ehe sie rufen, werde ich antworten. Er hat zugesagt, zu segnen und uns das zu geben, worum wir ihn bitten. Andere gingen daran vorbei. Sie schüttelten den Kopf, so berichtet es einer in seinem Evangelium. Die anderen sagten, anderen hat er geholfen, warum hilft er sich selber nicht? War viel Getümmel und Gerede, aber einer unter vielen begriff, was dort geschah. Hier stirbt das Lamm Gottes für die Sünden der Welt. Und er rief den Herrn an und bekam die Antwort: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Er hatte keine Möglichkeit mehr, dem Herrn zu dienen. Du hast sie und ich habe sie. Wir haben Jahre der Gnade bekommen, geschenkt bekommen, um dem Herrn zu dienen. Wie viele sind in der letzten Stunde gerettet worden und haben dem Herrn ihr Leben nicht mehr zur Verfügung stellen können, sondern sind einfach in die Herrlichkeit hinübergegangen. Wir sind noch hier, nicht um für uns selber zu leben, sondern dem zu leben, der für uns gestorben ist, dem zu dienen, der gekommen war und sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich entäußert und gedemütigt bis zum Ende, bis es nicht mehr tiefer und weiter ging. Und als alles das vorüber war, ist er erhöht worden und sitzt zu Rechten der Majestät Gottes und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Und wir wissen, es gibt keinen Feind, der nicht schon auf Golgatha besiegt worden wäre. Und wenn die Zeit dafür gekommen sein wird, muss auch der letzte Feind, das ist der Tod, sozusagen den Geist aufgeben und sich dem Worte Gottes stellen. Und dann wird der Tod nicht mehr sein. Und wir werden in der Gegenwart des Herrn in alle Ewigkeit leben. Hier in dem Wort aus dem Korinther haben wir alle mitgelesen. Ich möchte kurz vorher beginnen, 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Wir haben den Geist Gottes nicht empfangen, um große Worte darüber zu machen, sondern den gesamten Heilsplan Gottes, die Erlösung, alles, was uns von Gott geschenkt wurde, zu erkennen. Denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die tiefsten Tiefen der Gottheit. Dann steht weiter, und davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt, indem wir geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbinden. Einer der Brüder hat's doch hier gesagt, so wie die Propheten unter der Inspiration des Heiligen Geistes standen, so müssen die, die das Wort verkündigen, unter derselben Inspiration des Geistes Gottes stehen, damit der Buchstabe lebendig und dass Gott zu uns reden kann, nicht nur, dass wir sagen, ja, der Bruder so und so und einige haben gesprochen. Wir müssen einfach sagen können, der Herr hat mit uns geredet. Es kommt doch niemand hierher, um sein eigenes Programm zu präsentieren. Wir kommen hierher, um von Gott zu hören um ihn reden zu lassen. Aber das ist so sehr wichtig, wenn hier gesagt wird, und davon reden wir auch, von dem, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt wurde und durch den Geist geoffenbart worden ist. Und davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt. Ja, es gibt eine menschliche Weisheit und die bildet sich noch viel darauf ein. Aber im Reiche Gottes hat sie keinen Platz. Im Reiche Gottes muss es eine geistgewirkte Weisheit sein, die das vom Geist inspirierte Wort nimmt, es lebendig macht und offenbart und uns hineinführt. Ihr wisst ja, dass Saulus aus Tarsus lang genug menschliche Weisheit über Gottes Wort in sich aufgenommen hatte. Und plötzlich ist durch die Offenbarung Jesu Christi ein neuer Abschnitt in sein Leben gekommen. Von dem Tage an sprach er nicht mehr gemäß der menschlichen Weisheit über Gottes Wort, sondern jetzt sah er die Dinge aus der Sicht Gottes. Wie siehst du die göttlichen Dinge? Die Dinge Gottes müssen durch den Geist gesehen werden, sonst siehst du sie gar nicht oder du siehst sie verkehrt. Menschliche Dinge können mit menschlichen Augen und mit menschlichen Gedanken beurteilt und gesehen werden, aber die Dinge Gottes müssen durch den Heiligen Geist geoffenbart und von Gott aus gezeigt werden. Hier wird uns weiter gesagt, sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt, indem wir geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbinden. Hier ist der Inhalt. Diese Bibel beinhaltet den geistgewirkten Inhalt des Wortes Gottes. Wenn nun der Geist hinzukommt und dieses Wort lebendig gemacht wird, dann ist eine Verbindung da zwischen Altem und Neuem Testament, eine Verbindung zwischen Gott und denen, zu denen er spricht. Dann ist Offenbarung des Geistes, dann ist Erleuchtung da und wir können die Dinge sehen. Was tat Simeon im Tempel? Er verband geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache. Ihm war geoffenbart worden, dass er nicht früher sterben wird, bis er Christus, den Messias, gesehen hat. Das war die Verheißung des Wortes. Und als er mit seinen eigenen Augen die Verheißung erfüllt sah, kam der Geist Gottes über ihn. Hier wurde geistgewirkter Inhalt und geistgewirkte Sprache miteinander verbunden und kundgetan. Und dann konnte er sagen, Herr, jetzt lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Wie hat er es gesehen? Indem es ihm von Gott durch den Geist geoffenbart wurde. Der Priester, der nach dem Gesetz die Beschneidung vollzog, hatte gar keine Ahnung und die Menschen, die im Tempel waren, auch nicht. Aber da war noch eine alte Frau und plötzlich hört man auch ihre Stimme und auch sie hatte etwas zu berichten. Sie hat keine Predigt gehalten, aber sie sprach von dem, was sich dort erfüllte. Und das ganze Volk musste es zu hören bekommen. Geistgewirkter Inhalt muss mit geistgewirkter Sprache verbunden werden. Der seelische Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das ist auch ein sehr wertvoller Satz. Die Menschen, der nicht durch den Geist erleuchtet wird, dem sind die göttlichen Dinge eine Torheit. Er kann nichts damit anfangen, wohin er geht und was er beginnt. Irgendwie bleibt er direkt stecken. Aber wenn uns die Dinge von Gott geoffenbart werden, wie ich es irgendwo gesagt habe, solange Bruder Branham zum Beispiel seinen Dienst ausführte, in evangelistischer Weise waren Hunderte von Türen geöffnet, Einladungen aus aller Welt kamen herein, aber mit dem Augenblick, als er begann, seinen Dienst auf die biblische Grundlage zu stellen und sagte, hier erfüllt sich, was im Propheten Malachi gesagt wurde. Als er begann, geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache zu verbinden und es dem Volke Gottes zu offenbaren, mit dem Augenblick wurden die Geister geschieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele haben ja die Äußerung gemacht, nicht nur mir gegenüber, sie haben darüber geschrieben und gesagt, seit der Zeit, wo Bruder Branham begann, mit den Worten herauszukommen oder an die Öffentlichkeit zu treten, dass er ein von Gott gesandter Prophet ist, da können wir oder da konnten wir nicht mehr mitgehen. So haben sie geschrieben und so haben sie es gesagt. Und ich habe gerade das Gegenteil gesagt. Da, wo sie aufhörten und nicht mehr weiter konnten, da hat Gott mit uns begonnen, um mit uns weiterzugehen. Was nützt uns ein Dienst, wenn es kein biblischer Dienst wäre? Und ist es ein biblischer Dienst, dann steht er auf biblischer Grundlage. Und dann kann ein Mann Gottes in unserer Zeit das Gleiche sagen, wie Johannes damals gesagt hat. Er hat geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache sehr gut verbunden. Es war nicht seine Weisheit, sondern die Weisheit Gottes. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel steht von Vers 19. Dies ist nun das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, die ihn fragen sollten, was er oder wer er sei. Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Christus. Sie fragten ihn weiter, was denn? Bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Er wusste ja, dass Elia direkt vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn kommen würde. Damals war nicht der Tag des Herrn
im Anbruch, sondern der Tag der Gnade und des Heils. Er war ein Prophet. Er hat geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbunden und sagt, nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Fragten sie weiter. Er antwortete, nein. Ihr wisst ja, Mose hatte gesagt, einen Propheten wie mich wird Gott aus euren Brüdern erwecken. Und es wird am Anfang der Apostelgeschichte darauf Bezug genommen. Und wir wissen, es war der Hinweis auf Christus. Deshalb sagt Johannes, nein, ich bin es nicht. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns gesandt haben, eine Antwort bringen. Wofür gibst du dich aus? Oder gibst du dich selbst aus? Da antwortete er, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, ebnet dem Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja geboten hat. Was war es? Johannes hat seinen Dienst biblisch eingeordnet. Die Leute wollten es wissen. Sie hatten drei Fragen an ihn gerichtet, aber diese drei Fragen trafen nicht auf ihn zu. Das Wort, das wirklich auf ihn zutraf, das sahen sie nicht und danach fragten sie nicht. Aber Johannes gab ihnen die Antwort. Er stellte seinen Dienst auf eine biblische Grundlage. Genau das Gleiche geschah in unserer Zeit. Evangelisten gibt's in großer Zahl, Redner und Männer, die alles Mögliche bis sogar zum Unmöglichen hin tun. Aber es gibt die Verheißung im Worte Gottes, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wollte er einen Propheten senden. Mit dem Augenblick, als Bruder Brenhem offen mit der Schrift herauskam, haben sich die Massen zurückgezogen und sie folgten dem Herrn nicht mehr. Lies die Geschichte Jesu, als er plötzlich im Johannesevangelium im 10. Kapitel davon sprach, ich und der Vater bin eins. Als er sagte, wenn ihr mein Fleisch nicht esset und mein Blut nicht trinket, dann habt ihr keinen Anteil an mir. Und viele folgten ihm nicht mehr, sondern sie gingen hinter sich. Was war es? Sie hatte noch nicht begriffen, worum es geht. Dank sei unserem Gott, der einen Überrest hat, mit dem er zu Ende den Weg gehen wird, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen, nicht aufgrund unserer Weisheit oder Erkenntnis, sondern aufgrund dessen, was er uns aus Gnaden geschenkt hat. Hier im Johannesevangelium 7, und damit komme ich zum Schluss, vielleicht hat Bruder Russ freundlicherweise allen Brüdern den Vorrang gegeben, aber er soll auch nicht zu kurz kommen. Hier im Johannesevangelium im 7. Kapitel lesen wir im 2. Teil von Vers 37. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werde, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das meinte er aber Damit meinte er aber den Geist, den die, welche zum Glauben an ihn gekommen waren, empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Hier wird uns von unserem Heiland gesagt, was geschehen würde, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird. Es sollten Ströme lebendigen Wassers fließen. Es sollte eine Quelle aufbrechen, die ins ewige Leben hineinsprudelt. Und wir möchten eine Geistestaufe empfangen, wie sie verheißen wurde und wie sie unsere Brüder und Schwestern am Anfang empfangen haben. Als Petrus zur Rede gestellt wurde über das, was im Hause des Cornelius geschehen war, sagte er schlicht und einfach: Wie konnte ich denen das Wasser verwehren, die den Geist genau so empfangen haben, wie wir am Anfang? Das war seine Rechtfertigung. Auch er hat geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbunden. Er hat nicht seine Argumente, sondern er hat die Schrift sprechen lassen. Er sah hier im Hause des Cornelius das gleiche Resultat, dieselben Begleiterscheinungen. Er sah die Ströme fließen. Wie konnte er anders als sagen, dass diese Menschen getauft werden sollen auf den Namen des Herrn Jesus, denn sie waren bereits mit Heiligem Geist getauft worden. Heute wird vieles Geistestaufe genannt. Petrus konnte damals sagen, wie konnte ich ihn oder kann ich ihnen das Wasser verwehren, wenn sie doch genauso wie wir am Anfang den Geist empfangen haben. Wollt ihr es nachlesen? Ihr kennt's ja alle auswendig. Braucht nur in der Apostelgeschichte im 10. Kapitel nachzulesen. Und dann findet ihr die Bestätigung ganz genau wiedergegeben. Und dann auch weiter im 11. Kapitel, als er dort seine Rechtfertigung gab. Vielleicht soll ich's eben lesen. Es müsste in Apostelgeschichte Kapitel 11 Vers 14 sein. Der wird Worte zu dir reden, durch die du mit deinem Hause gerettet wirst. Während ich dann zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie auch auf uns im Anfang. Brüder und Schwestern, das ist die Geistestaufe, die ich und du benötigen. Eine Geistestaufe wie die am Anfang. Und wenn ich sie heute noch nicht bekomme, will ich mir selber nichts vormachen, dann will ich gerne abwarten, bis ich sie bekomme. Es gibt nur eine Geistestaufe. Sie wird dieselben Begleiterscheinungen, die gleichen Ergebnisse, dasselbe Resultat, dieselben Geistesgaben und die gleichen Geistesfrüchte hervorbringen wie die Geistestaufe am Anfang. Deshalb konnte Paulus sagen, Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe zusammengetauft worden und sind Glieder eines Leibes geworden. Heute gibt es unter den sogenannten Geistesgetauften die verschiedensten Richtungen, und der eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Hass und Neid und Zwietracht ist in den Herzen. Das ist nicht der Geist Gottes. Das ist nicht das Wesen Jesu Christi. Das ist nicht die Gesinnung, von der wir an diesem Wochenende gehört haben. Nein, das sieht eher nach Selbstbetrug aus, als nach einem Erlebnis mit Gott. Ein Mensch, der ein Erlebnis mit Gott hatte und mit Heiligem Geist erfüllt worden ist, und zwar so wie unsere Brüder und Schwestern am Anfang, so muss es am Ende sein, um die gleichen Resultate, die gleiche Liebe, dieselben Wunder und Zeichen, die innige Verbundenheit mit Gott und miteinander. Es muss am Ende so werden, wie es am Anfang war. Und das geschah, indem alle ihr Leben Gott geweiht, Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen und mit Heiligem Geist erfüllt wurden. Und dann heißt es so schön, sie redeten von den großen Taten, die der Herr vollbracht hatte. Menschen, durch die Gott redet, da hören wir die göttlichen Dinge. Menschen, durch die jemand anders redet, da hören wir alles andere als das, was zur Verherrlichung Gottes oder zur Auferbauung der Gemeinde dienen könnte. Und wisst ihr, nach außen kann ja jeder so tun, wie er will, aber noch bleibt die Schrift wahr und es steht geschrieben, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Du kannst 100-mal sagen, oh, ich bin erfüllt mit der Liebe Gottes. Ja, Moment mal, was ist da zu hören? Ist das aus der Liebe Gottes gesprochen? Nicht die Worte, die wir machen, sondern das, was tatsächlich da ist, wird auf die göttliche Waagschale gelegt werden. Möge es von keinem von uns gesagt werden können, gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Mögen wir durch die Gnade Gottes das volle Gewicht Gottes auf die Waage bringen, erfüllt zu werden mit Heiligem Geist, so wie es damals am Anfang geschah. Jesus Christus ist ja beides, Anfang und Ende, der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Also können wir als Gottes Kinder in dieser Zeit genau mit demselben Erlebnis rechnen, mit dem unsere Brüder und Schwestern am Anfang gerechnet haben, und sie empfingen, was Gott ihnen verheißen hat. Wie der Liederdichter singt, Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht, blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Möge heute geistgewirkter Inhalt des Wortes Gottes mit geistgewirkter Sprache verbunden worden sein, und mögen wir das Reden des Herrn verstanden haben, der natürliche Mensch, so haben wir es vernommen, hat die Dinge des Geistes nicht erkannt. Wer aber aus Gott geboren ist, der wird die Dinge des Geistes erkennen. Möge der Segen Gottes auf uns allen ruhen, möchten auch diese Versammlungen dazu beigetragen haben, dass wir dem Herrn näher gekommen wären und dass wir auch einander oder miteinander inniger verbunden worden wären in der göttlichen Liebe aus Gnaden. Gott segne uns alle. Amen.